Ja, es freut mich, wieder da zu sein, zum zweiten Mal. Im Herbst hätte ich eigentlich auch da sein sollen, aber dann ist leider etwas dazwischen gekommen. Aber umso schöner ist es auch jetzt wieder da zu sein. Und ich will gerade noch zum Anfang beten. Danke, Jesus, dürfen wir jetzt zusammen dein Wort aufschlagen. Dürfen wir zusammen auf dein Wort hören. Und wir brauchen dein Wort, das ist unsere Nahrung. Es ist auch die Wahrheit, die uns frei macht. Und ich bitte dich, dass du zu uns jetzt auch redest, dass du unsere Herzen öffnest. Dass wir immer mehr können lernen, so denken, wie du denkst. So handeln, wie du handelst. Lieben und leben, wie du geliebt und gelebt hast. Ich danke dir dafür. Amen. Da, genau. Mit dem da kann ich weiterschalten im Jahr. Super. Ja, ich habe euch eine Predigt mitgenommen, wo um eine Geschichte handelt, also um einen Teil der Geschichte von Jakob. Und eigentlich habe ich sie in einer Predigtserie von Josef gehalten. Aber es ist sehr interessant, eben, was der Jakob alles erlebt hat. Und der spezielle Fokus wird darauf liegen, auf dem Jakob seine Verlustängst, die er hatte. Und dabei wollen wir auch lernen und verstehen, wie wir persönlich eben mit Verlust können umgehen oder mit schweren Situationen in unserem Leben. Wie wir unsere Gefühle, wie wir mit unseren Gefühlen sollen umgehen. Ja, was die Bibel dazu dann auch sagt. Und ich nehme an, viele von euch kennen ja eigentlich die Geschichte von Jakob, aber ich tue es trotzdem noch mal ein bisschen kurz zusammenfassen. Der Jakob, der hat ja mehrere Frauen gehabt. Zwei Frauen, zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen. Und die zwei Hauptfrauen waren ja die Lea und die Rahel. Die Rahel ist ja diejenige, die er eigentlich wirklich heiraten wollte. Aber dann hat der Laban, der Schwiegervater, ihn betrogen und hat ihm zuerst Lea gegeben. Und dann hat er halt zuerst Lea geheiratet und dann erst nachher die Rahel. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die man separat müsste behandeln. Aber weil es dann auch zwischen ihnen so Reibereien gegeben hat, haben sie noch Nebenfrauen ihm gegeben und so weiter und so fort. Aber der Punkt war eigentlich, die Rahel, das ist die Frau, die der Jakob wirklich geliebt hat und wollen hat. Und so hat er auch sie immer vor der anderen auch bevorzugt. Und zuerst ist ja dann die Rahel hat nicht schwanger werden können, hat kein Kind bekommen. Aber irgendwann hat ja Gott es ihr auch geschenkt, dass sie hat schwanger werden können. Und dann hat sie den Josef geboren. Und dann ist der Josef und die Rahel vom Jakob ganz speziell behandelt worden, weil er sie so gern gehabt hat, weil er sich ein Stück weit an sie geklammert hat. Im Gegensatz eben zu den anderen Frauen und Kind. Später ist ja dann die Rahel nochmals schwanger worden und hat den Benjamin geboren. Aber die Geburt war dann so schwer, dass sie an der Geburt oder bei der Geburt eigentlich gestorben ist. Und das ist ein Erlebnis, das für Jakob sehr einschneidend sein musste. Er hat seine geliebte Frau, die er so sehr geliebt hat, über alles andere, hat er verloren. Und alles, was ihm jetzt noch übrig geblieben ist, ist der Josef und der Benjamin. Wo er darum sich dann auch noch viel mehr an sie geklammert hat, wo der ganze Stolz von ihm geworden ist, wo er dann auch besonders behandelt hat. Eben vor allem auch der Josef gegenüber den anderen Brüdern. Hat ihm einen schönen Mantel gegeben, hat ihm andere Arbeit machen lassen, hat ihn bevorzugt in vielen Sachen. Verständlicherweise sind ja dann seine Brüder auch neidisch auf ihn geworden. Und besonders dann, wo er ja dann auch mit seinen Träumen noch gekommen ist, wo er ihnen erzählt hat, wo er geträumt hat, dass sie sich vor ihm eigentlich werden verneigen, dass er eigentlich über sie herrschen wird. Und sie sind ja so neidisch geworden, dass sie ihn wollen umbringen. Der Ruben hat dann aber interveniert und hat dafür gesorgt, dass er nicht umgebracht worden ist. Und sie haben ihn in einem leeren Brunnen geworfen kann, später dann nach Ägypten verkauft. Aber eben, am Jakob haben sie dann, also sie haben den Mantel genommen und mit Schaf geopfert oder geschlachtet und eben mit Blut beschmiert und den Mantel ja dann am Jakob zugeschickt, um zu zeigen, hey, eben, der Josef muss gestorben sein, um das eigentlich so ein bisschen das so erscheinen zu lassen vor ihm. Und eben, der Jakob, der so sehr die Rahel geliebt hat und sich jetzt auch so auf den Josef konzentriert hat, wie hat er darauf reagiert? Das schauen wir zusammen an, jetzt im 1. Mose 37, Vers 33 bis 35. Also, wo sie ihm den Mantel zugeschickt haben, steht: Und er erkannte ihn und sprach: Es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach: Ich höre nicht auf zu trauen, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Und eben da sehen wir in dieser Situation, wie sehr der Jakob auch den Josef geliebt hat. Das ist ja völlig verständlich. Ich meine, die Kinder haben, wissen, wie sehr man Kind liebt. Und jetzt, wo der Josef anscheinend auch gestorben ist, zerreißt es ihm das Herz. Er hat nicht aufhören zu trauern, bis er selber stirbt. Und er hat sich auch nicht trösten lassen von den anderen Kindern, auch nicht einmal von Benjamin. So sehr traurig war er. Der Verlust von einem geliebten Menschen ist unglaublich schmerzhaft. Es ist wohl das Schmerzhafteste, was man je kann, auch erleben im eigenen Leben. Wenn man jemanden verliert, den man so sehr liebt. Und ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Vermutlich habt auch ihr schon mal jemanden verloren. Vater, Mutter, eine Schwester, einen Bruder, ein Kind. Und das zerreißt einem das Herz, es tut weh. Und solche Erfahrungen kann einen dann komplett aus der Bahn werfen. Und so ein Schmerz kann einem erdrücken und zermürben. Es kann einem kaputt machen. Und eben vielleicht empfindet man es dann gleich wie der Jakob auch, dass man eigentlich am liebsten einfach sterben will. Am liebsten gar nicht mehr leben. Der Jakob hat gesagt, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. Es sind unglaubliche Schmerzen, so einem Verlust. Und es ist wichtig, dass wir in solchen Situationen unsere Gefühle und Emotionen auch zulassen und äußern. Wenn wir unsere Gefühle einfach unterdrücken und ignorieren oder kleinreden, besteht meines Erachtens eben Gefahr, dass man dann auch verbittert oder gleichgültig wird. Kalt wird, gefühlslos, wenn man so einer Trauer keinen Raum gibt. Gott hat uns Menschen mit Gefühlen und Emotionen geschaffen, die gehören zu unserem Leben dazu. Es ist etwas Gutes. Es ist etwas, was er uns gegeben hat, damit wir mit ihm Beziehung haben können. Damit wir auch mit ihm uns verbinden können. Oder eben auch untereinander uns miteinander verbinden können. Gefühl ist nicht einfach etwas grundsätzlich Schlechtes, sondern etwas, eben, was Gott uns geschenkt hat. Und wir sollen sie auch brauchen und auch zum Ausdruck bringen. Im Prediger 3, Vers 4 heisst es: Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Es hat alles seine Zeit. Also eben, wir dürfen einerseits überaus glücklich sein und tanzen und jubeln und weisen, wie wenn eben etwas Schönes passiert. Aber wir dürfen auch traurig sein. Wir dürfen wirklich auch am Boden zerstört sein. Unsere Gefühle auch vor Gott zum Ausdruck bringen. Wenn wir Psalmen lesen, sehen wir ja auch die ganze Bandbreite von Gefühlen. Es ist wichtig, dass wir die vor Gott zum Ausdruck bringen und voreinander auch. Und auch eben, selbst Jesus hat ganz viel Gefühl gehabt. Eben zu derselben Zeit schon der frohlockte Jesus. Jesus hat sich gefreut. Jesus hat gebrüllt, wo der Lazarus gestorben ist. Und da, wo er im Garten Gethsemane war, und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Oder eine andere Szene, auch wo Jesus im Tempel ist, da ist er zornig. Das ist eine Emotion, die Jesus dann zum Ausdruck gebracht hat. Also wir dürfen trauern und wir dürfen niedergeschlagen sein. Wir dürfen auch fröhlich sein. Das sind Emotionen, Gefühle, die Gott uns geschenkt hat, damit wir sie zum Ausdruck bringen. Und eben, wir sollen es auch miteinander teilen. Also einerseits gegenüber Gott sollen wir unsere Gefühle mitteilen, aber auch gegenüber einander, damit wir auch einander helfen können. Römer 12, Vers 15 heisst es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das geht nur, wenn wir auch voneinander wissen, wenn jemand fröhlich ist oder wenn jemand traurig ist. Und so können wir einander auch helfen oder können wir einander füreinander beten, wenn es jemandem nicht gut geht. Und auch die Männer müssen lernen, über ihre Gefühle können reden und Gefühle äußern. Weil auch Männer haben Gefühle. Hunger zum Beispiel. Nein, also im Ernst. Also eben, es fällt ja meistens den Männern ein bisschen schwerer, über Gefühle zu reden. Also nicht allen. Also ich bin auch nicht einer, mir fällt es nicht schwer, über Gefühle zu reden. Aber es ist wichtig, dass wir auch eben gegenüber einander unsere Gefühle äußern können. Damit wir einander auch tragen können. Damit wir miteinander unterwegs sein können. Gefühle. Also wir sehen, Gefühle ist etwas, das Gott uns geschenkt hat, das auch eben wichtig ist, dass wir sie zum Ausdruck bringen können. Vor Gott und vor anderen. Aber trotzdem gibt es auch die Momente, wo wir unsere Gefühle belehren müssen. Wo wir unsere Gefühle vielleicht danach auch korrigieren müssen. Weil obwohl Gefühl etwas ist, das Gott uns geschenkt hat, können auch Gefühle je nachdem uns irreführen, können auch Gefühle uns betrügen und uns auf eine falsche Fährte leiten. Also Gefühle sind nicht einfach nur immer neutral. Sie können uns auch zur Sünde verführen oder danach selber vielleicht sogar auch Sünde sein. Jeremia 17, Vers 9 heisst es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Also, unser Herz ist auch trügerisch. Und heutzutage ist das eigentlich überhaupt nicht populär. Oder? Man sagt eigentlich immer, hey, los einfach auf dein Herz, los einfach auf deine Gefühle. Mach das, was dein Herz dir sagt und deine Gefühle dir sagen. Und dann ist gut. Aber die Bibel gibt uns da eine differenziertere Sicht. Gefühl oder unser Herz auch kann uns auch irreführen. Und darum müssen wir auch unsere Gefühle immer wieder mal überprüfen. Entsprechen sie wirklich der Wahrheit oder nicht? Also, wie entstehen die Gefühle, ist vielleicht eine andere Frage. Meistens ist es so, eben, man erlebt irgendeine Situation. Und dann tun wir selber über die Situation nachdenken. Also, wir tun sie irgendwie reflektieren und tun sie einordnen. Und das, was wir denken, halten wir dann für wahr. Und das beeinflusst wiederum unsere Gefühle. Und dann, eben, wenn wir es positiv einschätzen, die Situation, dann bewirkt das, dass wir positive Gefühle haben. Wenn wir sie negativ einschätzen, dann bewirkt das, dass wir negative Gefühle haben. Und jetzt kann es sein, dass irgendeine Situation passiert und wir irgendetwas anfangen zu denken über die Situation. Und der Punkt ist, wenn wir jetzt falsch anfangen über die Situation zu denken, werden unsere Gefühle auch falsch geprägt sein. Und darum ist es auch wichtig, dass wir unsere Gedanken immer wieder eben anhand von Gottes Wort eigentlich ausrichten und kalibrieren, sozusagen. Dass wir auch richtig fühlen können, dass wir richtige Emotionen oder Gefühle haben. Also das ist wie die eine Gefahr, eben, dass wir durch falsches Denken auch falsch fühlen und es uns dann in die Irre führt. Aber die andere Gefahr ist auch, dass eben durchaus berechtigte Gefühle da sind, wie in dem Fall vom Verlust von einem geliebter Mensch, dann sollen wir ja eben trauern. Dann ist es auch wichtig, dass wir trauern können. Und das ist das, was Jesus gemacht hat, es ist das, was wir auch machen sollen. Aber auch dort besteht dann irgendwann Gefahr, dass wir uns dann von den Gefühlen plötzlich regieren lassen. Dass wir uns, oder das Gefühl uns plötzlich regiert und uns ins Loch runterziehen, so sehr, dass wir nachher aus dem Loch nie mehr rauskommen. Dass wir vielleicht sogar depressiv werden. Es ist so wie mit vielem anderen. Also unsere Gefühle können uns wie auch manchmal versklaven. Gefühle sind eben nicht grundsätzlich schlecht. Sie sind etwas, was Gott uns geschenkt hat. Aber Gefühle können uns irgendwann auch versklaven und das ist dann schlecht. Es ist auch wie mit anderen Sachen, oder? Ich sage mal, Fernsehen schauen ist nicht einfach grundsätzlich böse. Aber wenn uns das Fernsehen schauen so vereinnahmt, Film schauen oder irgendwelche Filme auf YouTube, wenn es uns so vereinnahmt, dass es uns versklavt, dann ist es schlecht, dann ist es negativ. Oder auch Alkohol ist auch nicht grundsätzlich schlecht, aber wenn wir Sklaven werden vom Alkohol, dann ist es schlecht. Und so ist es eben auch mit dem Gefühl. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Sklaven werden von unseren Gefühlen. Und darum, eben wiederum, müssen wir unsere Gefühle überprüfen, unsere Gedanken überprüfen und mit der Wahrheit konfrontieren. Und zu unserem Herzen auch immer wieder predigen. Also die Wahrheit oder die richtigen Gedanken, das ist meistens nicht das, was einfach so automatisch in unseren Kopf oder in unser Herz hineinkommt. Eben, wir werden so zutrönt von so vielen Sachen in dieser Welt, durch Medien, und eben der Teufel, der uns gewisse Sachen weiss machen will, wo eben umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und uns falsche Gedanken und falsche Gefühle eigentlich weitergeben. Und darum ist es einfach nicht irgendwie eben etwas, das automatisch kommt, das richtige Denken und das richtige Fühlen. Sondern es ist etwas, das ein Stück weit auch Arbeit abverlangt von unserer Seite. Dass wir unsere Gedanken prüfen und unsere Gedanken korrigieren, zu unserem Herzen, zu unserem Hirn, zu unserer Seele immer wieder predigen. Und da gibt es einen Vers im Psalm 42, Vers 12, den ich so genial finde, von den Söhnen von Kora. Die schreiben da: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Sie predigen der eigenen Seele zu. Was betrübst du dich? Hey, du musst dich nicht betrüben. Schau mal, was Gott uns verheißen hat. Harre auf Gott. Also manchmal mache ich das wirklich effektiv so. Ich gehe laufen mit Gott und dann bete ich zu Gott und dann immer wieder zwischendurch predige ich mir auch die Wahrheit dazu. Weil eben alle anderen Geräusche sind dann auch so laut und auch die falschen Gedanken im Kopf, die sind dann so laut. Dann schreie ich mich ab und zu auch selber an, weil das andere so laut ist, muss ich die Wahrheit noch lauter eigentlich hören. Weil eben die Gedanken meine Gefühle auch beeinflussen. Und darum sagt der Paulus auch im Philipper 4, Vers 8: Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder anders übersetzt, darüber denkt nach. Es braucht, also wir können nicht einfach nur passiv irgendwie auf dem Sofa hängen, irgendwie Netflix anstellen und irgendwelche Sachen schauen und das Gefühl haben, wir werden dann nach dem richtig denken. Sondern wir müssen uns mit der Wahrheit beschäftigen und die Wahrheit uns immer wieder in den Kopf, in Erinnerung rufen. Und dazu hilft es enorm, wenn wir auch Bibelversen auswendig lernen. Damit wir wirklich, damit das kann sacken in unsere Herzen hinein. Zudem, also wenn wir jetzt uns von unseren Gefühlen leiten lassen, versklaven lassen, uns unseren Gefühlen einfach hingeben, kann das schlussendlich auch dazu führen, dass wir unseren Trost und unsere Freude außerhalb von Gott in anderen Sachen suchen, die uns die Welt bietet oder unser Leben bietet, dass wir uns an andere Sachen klammern und eben nicht an Gott festheben. Und das ist das, was beim Jakob auch passiert ist. Nachdem nämlich der Jakob den Josef auch noch verloren hat, ist dem Jakob ja nur noch der Benjamin übrig geblieben. Von seiner geliebten Rahel. Und so hat er sich an Benjamin geklammert. jetzt ist der ganze Fokus eigentlich in dem Sinne nur noch auf dem Benjamin gelegen. Und so hat er auch Angst gehabt, den Benjamin zu verlieren, eben Verlustangst. Jetzt einfach nicht auch noch den Benjamin. Ich brauche ihn. Er ist meine einzige Freude und Erfüllung, die ich noch auf dieser Erde habe. Einfach nicht auch noch den Benjamin verlieren. Das scheint irgendwie der ganze Fokus dann noch vom Jakob zu sein. Weil wie geht die Geschichte weiter? Der Josef eben ist nach Ägypten verkauft worden und daneben hat er dort die Träume vom Pharao deuten können, wo es geheißen hat, dass dann eben 7 volle Jahre werden kommen mit guten Ernten und dann die 7 Jahre von Hungersnot. Und so ist es dann auch gekommen. Und der Josef ist ja zum zweithöchsten Mann in Ägypten geworden. Und wo dann die Hungersnot gekommen ist, sind die Völker gekommen, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Und so eben auch am Jakob seine Familie, die Söhne vom Jakob. Und so hat er alle seine Söhne geschickt gehabt, zum Getreide zu holen, außer einen. Kapitel 42, Vers 3 bis 4. So machten sich 10 Brüder Josefs auf den Weg, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin aber, der Bruder Josefs, sandte Jakob nicht mit den Brüdern, denn er sprach, es könnte ihm einen Unfall begegnen. Gut, wenn jetzt Benjamin irgendwie 5 oder 10 oder so ist, dann haben wir ein Verständnis, sagen wir, okay, ja, nein, so jemanden schickst du nicht auf so eine lange Reise. Der Benjamin ist aber zu dem Zeitpunkt 20 Jahre oder älter. Also er ist ein junger, erwachsener Mann, der selber auf seinen Beinen stehen kann. Vor allem eben, zu dieser Zeit war man noch ein bisschen früher reif als heute. Also es ist krass, der Jakob hebt so an Benjamin fest, ist eigentlich ein erwachsener Mann. Aber trotzdem kann er ihn nicht loslassen und sagt, nein, er darf nicht gehen, sonst passiert ihm noch etwas. Ja, und so sind die anderen 10 Brüder jetzt nach Ägypten gegangen. Und wo sie in Ägypten gewesen sind, sind sie ja zum Josef gekommen. Josef hat sie erkannt und hat dann ein bisschen Spiele getrieben mit ihnen. Er hat sich ein bisschen nachgeforscht in dem Sinn und hat dann gesagt, das nächste Mal, wenn ihr kommt, müsst ihr den Benjamin mitbringen, eure jüngsten Brüder. Und so sind die Brüder zurückgekommen. Und als das Getreide Aufbruch war, hat Jakob seine Söhne wieder schicken. Und da haben die Söhne um Jakob gesagt, aber hey, wir können im Fall nur wieder gehen, wenn wir den Benjamin mitnehmen. Und dann hat Jakob Folgendes gesagt. Er aber sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem Weg, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Da sehen wir am Jakob seine Haltung. Er klammert sich jetzt einfach an Benjamin. Und wenn er den Benjamin nicht mehr hat, dann stirbt er. Seine ganze Hoffnung, seine ganze Freude sucht er jetzt nur noch allein in Benjamin inne. Und das ist wiederum einfach eigentlich eine natürliche Reaktion von uns Menschen. Wenn wir so Verluste haben, wenn irgendetwas Schlimmes passiert in unserem Leben, dann sind wir alle versucht, uns an anderen Sachen zu orientieren in dem Leben, wo wir dann unsere Freude suchen, unsere Erfüllung suchen, wo wir das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt das nicht mehr habe, dann habe ich wenigstens noch das und das gibt mir meine Freude und Erfüllung. Aber dadurch kann eine ungesunde Bindung entstehen. Meine Gott verbietet uns nicht, Freude zu haben an anderen Kindern zum Beispiel oder Freude zu haben an anderen Sachen auf dieser Erde. Wir sollen uns freuen an diesen Sachen. Aber wenn wir unser Herz daran binden, unsere ganze Hoffnung daran binden, dann ist das eine ungesunde Bindung, die nicht gut ist für uns. Wenn wir unser Glück und unseren Halt außerhalb von Gott suchen, dann wird unser Glück immer von uns selber oder von unseren Umständen abhängig sein. Und dann müssen wir immer darum bangen, ob das Glück und der Halt uns verloren geht. Dann sind wir immer darum besorgt, und wir müssen irgendwie schauen, dass unser Glück und unsere Erfüllung aufrechterhalten bleibt. Und das ist so die grosse Gefahr auch dabei. Eben wenn wir nach dem Verlust von einem Kind unser Glück und unseren Halt im anderen Kind suchen, so wie es der Jakob gemacht hat. Wer garantiert uns, dass das Kind nicht auch stirbt, dass das Kind nicht auch krank wird? Wir haben es nicht in der Hand. Oder wenn jetzt einer ganz viel Reichtum hatte auf dieser Erde und irgendwie alles verliert, Haus, Auto und so weiter, und er dann sagt, ja, wenigstens habe ich noch meine Gesundheit oder wenigstens habe ich noch meine Familie. Wer garantiert dir, dass nicht auch das noch weggenommen wird? Also eben, wir dürfen uns an diesen Sachen freuen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir unser Herz daran binden, dann ist das einfach eine sehr unsichere Sache. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir unser Herz, unsere Hoffnung nur in Gott suchen, also uns an ihm festhalten und nicht an diesen unsicheren Sachen auf dieser Erde. Ich weiss nicht, ob ihr die Geschichte von Horatio Spafford kennt. Das ist der, der das Lied gedichtet hat oder geschrieben hat, «Mir ist wohl in dem Herrn». Kennt ihr das Lied? Der Mann nicht. Ja, eben die Geschichte ist noch eindrücklich, der ist von New York gewesen. Und in New York, ich weiß jetzt nicht, welche Jahreszeit, dort hat mal dann ein riesen Brand gewütet. Und sein ganzes Haus, alles hat er verloren. Und er hat dann entschlossen, mit der Familie auf England auszuziehen. Seine Kinder hat er schon vorausgeschickt mit dem Schiff. Und seine Kinder sind mit dem Schiff untergegangen. Er hat auch noch alle Kinder verloren, die er hatte. Also, das ganze materielle Haus und so weiter, das er hatte, in Amerika verloren, durch den Brand, durch einen Sturm auf dem Meer, seine ganzen Kinder verloren. Und als er nachher nachgereist ist auf England mit seiner Frau, schreibt er auf dieser Fahrt das Lied «Mir ist wohl in dem Herrn». «Mir ist wohl in dem Herrn». Er hat alles verloren. Alles. Aber er sucht sein Wohl im Herr, weil es ihm bewusst war, dass eben alles auf dieser Welt ihm nichts geben kann. Mir ist wohl in dem Herrn. Und das ist das grosse Ziel oder die grosse Ausrichtung, die wir auch im Leben haben sollten. Der Jakob hat jetzt eben mit dem gerungen. Nach dem Josef, also nach der Rahel, nach dem Josef hat er sein Glück jetzt einfach in Benjamin gesucht und probiert, das Glück auch zu erhalten. Und er hat gerungen damit. Und eben, die Söhne hätten ja noch wieder Essen geholt, aber die Söhne haben jetzt zugewartet, weil sie gewusst haben, sie können nicht ohne Benjamin wieder zurückgehen. Und als sie dann wirklich gar nichts mehr hatten, hat der Jakob wieder gesagt, so, jetzt gehen wir mal Getreide holen. Aber sie haben dann wieder gesagt, aber wir können nicht ohne Benjamin gehen. Und dann hat der Jakob folgendermaßen reagiert. Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn doch sein muss, dann macht es so. Nehmt in eure Säcke von den berühmtesten Erzeugnissen des Landes und bringt sie dem Mann als Geschenk. Und nehmt euren Bruder mit. Macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt, und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Am Ende scheint es so, als ob der Jakob eben trotzdem zu dem Schluss kommt, okay, dann will ich Gott vertrauen, dann soll es halt so sein. Aber ich habe das Gefühl, es ist eher widerwillig und nicht so von ganzem Herzen. Eben, wenn es denn so sein sollte, oder? Der Jakob hat sein Glück und sein Schicksal selber kontrollieren und wo es dann halt einfach wirklich nicht mehr anders gegangen ist, hat er halt kapituliert, resigniert und sagt, okay, wenn es nicht anders geht, wenn es halt Simon. Aber es zeugt nicht so von mega Gottvertrauen, also zumindest wenn ich den Text lese. Aber wir kennen die Haltung vielleicht auch in unserem Leben. Vielleicht kennst du die Haltung auch in deinem Leben so. Man wird zum Beispiel krank und dann versucht man mit allen Mitteln irgendwie wieder gesund zu werden. Und wenn man alles probiert hat und irgendwie alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, dann kommt man irgendwann dann vielleicht eher frustriert zu dem Schluss, ja, jetzt bleibt mir halt nichts mehr anderes übrig, als einfach Gott zu vertrauen. Aber es ist ja so ein bisschen, ja, irgendwie das notwendige Übel am Schluss. Oder dann muss ich jetzt halt Gott vertrauen. Wenn es dann so sein muss, es bleibt mir ja nichts mehr anderes übrig. Sollte das aber wirklich unsere Haltung sein? Sollte das unsere Haltung sein, dass wir irgendwo einfach am Schluss mehr widerwillig resignieren und sagen, ja, da kann ich halt nicht anders und vertraue einfach, oder muss jetzt halt einfach noch Gott vertrauen? In den Sprüchen 3, Vers 5 bis 6, wo wir schon gehört haben, dort heisst es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen vertrauen. Also nicht halbherzig, nicht widerwillig, sondern von ganzem Herzen vertrauen. Und uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Und auf unsere Kraft und auf unsere Möglichkeiten. Wir sollen uns eben auch nicht an die Sachen von dieser Erde klammern und das Gefühl haben, das ist das, was uns Sicherheit gibt. Und Glück gibt. Wir sollen Gott von Herzen vertrauen und unser Herz an ihn klammern. Die Frage ist aber vielleicht, können wir Gott vertrauen? Also einerseits will eben, schaffen wir es persönlich, Gott zu vertrauen? Oder können wir Gott vertrauen, ist Gott wirklich treu in unserem Leben? Das ist eine Frage, die auch aufkommt, besonders dann, wenn wir eben gerade Not leidet. Und ich weiss auch von euch, dass eben da auch schon verschiedene so Notsituationen gegeben hat. Eben wenn man plötzlich mit Krebs erkrankt, können wir Gott vertrauen? Wenn es plötzlich finanzielle Schwierigkeiten gibt, können wir Gott vertrauen? Oder auch sonstige andere Umstände? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir eigentlich nochmal weitere Predigten halten. Ein riesen Thema. Aber ich möchte es einfach mit Psalm 9, Vers 10 bis 11 in dem Sinne noch beantworten, die Frage. Eine Verheißung aus den Psalmen. Den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg und sichere Höhe. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Gott lässt Leid und Not zu und wir verstehen nicht, warum. Oder nicht immer, warum. Also es ist das, wo wahrscheinlich am schwierigsten ist, irgendwo für uns zu begreifen. Aber die, die ihn suchen, in der Not, denen ist Gott nöch. Wir können Gott vertrauen. Er wird uns nicht allein lassen. Und das wird umso deutlicher. Meine Frau ist jetzt gerade eine Biografie am Hören. Ich weiss jetzt, den Namen habe ich vergessen. Von einer Missionarin, die in Papua-Neuguinea war, wo dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist und in der Gefangenschaft der Japaner war. Unglaubliche Not. Also ich meine, das können wir gar nicht wirklich fassen, was das für eine Not war, wie die hat müssen unten durch. Aber wie sie an Gott festgehabt hat und Gott ihre treu war in dieser Situation. Das bewahrheitet sich immer wieder. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwartet, dass Gott da immer irgendwie völlig krasse Heilung schenkt oder irgendeine Befreiung aus der Gefangenschaft und so weiter. Ich meine, wir verstehen Gottes Wege nicht immer. Aber das ist wahr. Er ist und bleibt treu, wenn wir ihn suchen in der Not. Und darum sollen wir Gott von ganzem Herzen vertrauen. Auch wenn wir eben Verlust erleben, Not erleben, Unsere Gedanken, unser Herz sollen wir auf Gott ausrichten. Amen.